Also auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Ich bin, ja, es geht. Ich bin dankbar, hier zu sein und wollte einfach noch kurz zu mir was sagen. Ich komme aus Fürth, bin verheiratet mit Steffi und habe die wertvolle Tochter, die Lea. Und der Felix, den kennt ihr auch zum Teil ja vom Lobpreisteam. Da vorne sitzt dann der Fabian, gehört auch dazu. Und genau. Und ja, heute ist Premiere für mich hier in Darmstadt. Ja, als ich am Montag gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, eben am Samstag und auch heute jetzt hier zu predigen, ja, war es für mich eigentlich schon eine Freude, einfach das tun zu dürfen und habe dann auch gar nicht lange überlegen müssen, sondern habe dann auch gleich zugesagt, weil ich schon auch so die ganzen Wochen davor so ein Thema auf dem Herzen hatte, was im Grunde dann ja auch ja, so mich durch die Woche jetzt begleitet hatte. Und ich hatte aber so die ganzen Tage, seit Montag bis ja, Freitagabend, so gemerkt, irgendwie ist es noch nicht ganz rund, irgendwas brauche ich noch, damit diese Predigt, dieses Thema einfach, ja, so dieses Komplette einfach hat. Und am Freitagabend wollte ich mich da nochmal dran setzen und einfach nochmal hören, was Gott einfach noch, dieses letzte i-Tüpfelchen einfach mir zu sagen hat. Aber dann wurde ich aus meinen Vorbereitungen herausgerissen, hatte dann, ja, eine längere Zeit dann noch woanders verbracht und dann hatte ich am Samstagmorgen dann im tiefen Vertrauen, dass Gott wirklich einfach in kurz vor knapp, er kommt ja nie zu spät, dann zu meinem Herzen noch spricht und das hat er gemacht. Und als ich so im Gebet war, wurde ich an eine Szene erinnert aus dem Film, die ich mal geguckt habe, als ich Teenager war. Das war 1995, da lief im Kino der Film Braveheart. Ich weiß nicht, ob manche vielleicht von euch den Film kennen. Da geht es darum, dass ein William Wallace, ein Schotte, gegen die Unabhängigkeit Schottlands von England einfach kämpft und da mit seinen Kameraden, mit seinen Leuten ja, einfach da kämpft. Und die Szene, die mich damals so berührt hat, das war im Grunde dann gegen Ende des Filmes, als dieser William Wallace dann auf so einem Art Tisch liegt, weil er gefangen genommen worden ist und kurz vor seiner Hinrichtung steht und der Mann, der sich dann so über ihn so beugt, hört dann so, wie der William einfach sagt, ja, er würde gerne noch ein Wort sagen und alle Zuschauer oder alle Menschen, Massen, die da draußen drumherum stehen, ja, sie bitten ihn einfach oder sie beten, dass er dieses Wort einfach Gnade spricht, dass er einfach nicht getötet wird und man spürt dann richtig so diesen inneren Kampf, den dieser Wallace hat und ja, er kämpft innerlich, er ringt mit sich und er weiß, wenn er jetzt im Grunde um Gnade bitten würde, dann würde er freikommen. Aber das, was er dann in seiner letzten Sekunde schreit, ist dieses Wort Freiheit. Und er schreit es aus so einer Inbrunst heraus, wo dann alle erstaunt sind, warum genau dieses Wort. Aber dieses Wort war dieses Wort, was in seinem Herzen war, wo er die ganze Zeit über für gekämpft hatte. Und er hat gesagt, dieses Wort, dafür lebe ich. Und ich wollte diese Freiheit für Schottland einfach erkämpfen und jetzt stehe ich hier oder liege hier und ich weiß, dass mein Leben jetzt zu Ende ist. Aber dadurch, dass er diesen Schrei nach Freiheit Raum gegeben hat, hat er anderen Menschen, die vielleicht da drumherum standen, den Mut gegeben, nicht aufzugeben. Und er wurde dann enthauptet. Aber diese Szene, dieser Schrei nach Freiheit, das war das, was mir gestern Morgen Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte heute mit euch über diesen Schrei reden, der in manchen Herzen von euch auch noch drin ist. In vielen von uns noch drin ist. Dieser Schrei in unserem Herzen, der sich auf ganz unterschiedliche Weise ausdrückt. Dieser Schrei, ja, wo man manchmal sich hilflos fühlt, wo man sich hoffnungslos fühlt, wo man einfach denkt, wie soll es weitergehen? Und dieser Schrei, der manchmal nur in diesem Herzen ist und man gerne diesen Schrei einfach mal schreien würde, aber nicht schreien kann. Und dieser Schrei, der sich ausdrückt auch bei, sage ich mal, so vielen Menschen, die dann ja aufmerksam machen wollen auf sich selber, weil sie einfach spüren, mir fehlt was, ich habe so eine Leere, ich habe so einen Mangel in meinem Herzen und ich würde einfach gern mal das rausschreien, was in meinem Herzen ist. Und ich bin ja Lehrer und ich merke das ja auch an meinen Kindern zum Teil, die wirklich aus zum Teil sehr schwierigen Verhältnissen kommen, aus Familien, die zerrüttet sind, geschieden und wirklich mit ganz großen Problemen, was mich selber oftmals auch total sehr niederdrücken will. Aber ich merke, dass diese Kinder dann oftmals durch ja Verhaltensweisen, die natürlich einem Lehrer nicht gefallen, dann auf sich Aufmerksamkeit machen, aufmerksam machen wollen und so zum Ausdruck bringen wollen, ich bin auch noch da, ich brauche diese Liebe, dieser Schrei nach Liebe und Annahme, die die Kinder wirklich ausdrücken oder die Jugendlichen, wenn wir auch bei uns in Fürth am Bahnhof beten und dort sich die Jugendlichen treffen und ja einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrer Zeit und dann sich betrinken mit Drogen und zu tun haben und Schlägereien zu tun haben, wo sie einfach nur diesen Schrei haben, sieht uns denn irgendjemand? Hat jemand noch ein Auge für uns oder sind wir wirklich schon abgestempelt und ja, nicht mehr wichtig? Und dieser Schrei, der sich auch ausdrückt, ja, wenn Situationen uns so belasten können, wo wir die Not in der Welt sehen oder die Not auch sehen, sage ich mal, von unseren Geschwistern, die in anderen Ländern verfolgt werden wegen ihres Glaubens und wo wir manchmal gerne auch diesen Schrei zu Gott richten möchten, ja, dass er diese Not, er sieht diese Not, aber manchmal ist es so eine Last auf unserem Herzen oder wir nehmen Dinge in unserer Umwelt wahr, die uns so eine Last sein können auf unserem Herzen und wo wir manchmal wirklich einfach diesen Schrei nur noch schreien wollen zu Gott hin. Und es ist so gut, ja, dass wir diesen Schrei zu Gott richten können, aber viele Menschen können diesen Schrei gar nicht an den richten, der ihnen wirklich aus dieser Not helfen können. Und es gibt so viele Situationen, die uns einfach Not machen können. Und von euch gibt es vielleicht Menschen, die haben einen anderen Namen für diesen Schrei in ihrem Herzen, wo sie spüren, oh, ich habe schon so viele Jahre oder Monate so einen Schrei in meinem Herzen, den ich gern einfach mal schreien möchte. Und Gott möchte euch heute Abend begegnen, euch in diesem ganzen, in eurer Not begegnet, die ihr in eurem Herzen manchmal noch so spürt. Und er ist da für euch heute Abend. Und die frohe Botschaft für heute Abend möchte ich euch einfach vorlesen, nämlich Jesus ist hier. Und Jesus hat für uns heute eine frohe Botschaft. Und er ist derjenige, der euch einfach begegnen möchte in eurem tiefsten Herzensschrei, in eurer tiefsten Not. Und in Jesaja 61 steht über Jesus. Und das lese ich uns einfach mal vor. Es ist bekannt, aber es ist so viel, was Jesus einfach für uns heute tun möchte. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Jesus ist hier und möchte dir sagen, ich habe deinen Schrei gehört, den du vielleicht schon mal geschrien hast oder den du vielleicht so gerne noch mal schreien würdest, aber du es doch bis jetzt noch nicht gekannt hast. Aber Gott ist da, er hat gesagt, ich habe deinen Schrei gehört. Und er will heute Abend dir da drin begegnen. Und als ich mir dann so darüber Gedanken gemacht habe, über diesen Schrei im Herzen, über dieses Schreien, was in vielen von uns da ist, ist mir eingefallen, dass Jesus auch geschrien hat. Jesus hat auch geschrien. Und zwar, als er am Kreuz hing und kurz bevor er seinen Geist aufgegeben hat, hat er auch geschrien. Und in der einen Stelle heißt es in Matthäus 27,50, dort heißt es, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und was er geschrien hat, steht in Johannes 19,30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er schrie, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wir haben es vorhin gesungen, es ist vollbracht. Jesus hat den Feind besiegt, Jesus hat den Tod besiegt und er hat für uns Freiheit heute Abend. Dort, wo dieser Schrei nach Freiheit da ist, Jesus hat geschrien, es ist vollbracht und er hat Freiheit für uns heute Abend hier. Er hat Freiheit für dich, wo du dich noch manchmal ja in so einer Gefangenheit fühlst, wo du manchmal noch denkst, mein Herz ist so schwer, es ist so beengend, es ist diese Not in meinem Herzen da und ich möchte einfach diesen Schrei rufen. Und Jesus hat geschrien, es ist vollbracht und dann ist er gestorben. Und Jesus ist da und es ist so gut, dass wir wissen dürfen, dass wir damit rechnen können, dass Jesus einfach das, was er schon vollbracht hat vor 2000 Jahren, dass das heute auch durchkommen wird. In Jesu Namen bete ich das, dass es heute durchkommt. Heute geht es auch um den Schrei nach Freiheit, den die Israeliten geschrien haben, als sie in Ägypten waren, als sie als Sklaven, als Gefangene dort dem Pharao dienen mussten, über hunderte von Jahren. Und sie haben geschrien und sie haben nicht aufgegeben. Sie haben gesagt, wir brauchen Gott, wir brauchen Gott. Und sie haben diesen lauten Schrei gerufen. Bei den Israeliten hat es über 400 Jahre gedauert, als er auf ihren Schrei geantwortet hat. Aber ich glaube, Jesus braucht heute Abend nicht so lange. Er ist hier und er will heute euch begegnen. Ich lese, was darüber geschrieben wird, über die Situation, als die Israeliten geschrien haben und Gott geantwortet hat. In 2. Mose 2, 23 lesen wir, und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Gott ist heute Abend da, er kümmert sich um uns. In Psalm 72, Vers 12 und 13 steht, den Retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott erbarmt sich über die, die wirklich in Not sind und die diesen Schrei zu ihm geschrien haben. Und vielleicht bist du hier und denkst, Gott hat mich nicht gehört, Gott hat meinen Schrei nicht gehört oder Gott sieht diesen Schrei in meinem Herzen nicht, den ich vielleicht noch so lange mit mir rumtrage, weil ich ihn noch nicht getraut habe, mich zu schreien, weil ich nicht denke, dass Gott vielleicht für mich auch in meiner Situation, in meiner Not genug ist. Aber Gott möchte dir sagen, ich bin barmherzig und ich erbarme mich über deine Situation. In 2. Korinther 1, Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Gott ist der Vater aller Erbarmungen und er erbarmt sich über sein Volk. Er erbarmt sich über denen, die sich zu ihm wenden. Und er ist der, der heute dein Herz trösten möchte. Er ist der Gott allen Trostes. Und er kennt die Wunden in deinem Herzen, er kennt die Bereiche, wo noch nicht diese Liebe in dein Herz hineingekommen ist, wo du noch Bereiche hast, wo du fühlst, da bin ich noch nicht frei. Und dieser Schrei nach Freiheit, dieser Schrei ist an Gottes Ohr gedrungen. Psalm 103, Vers 4 und 13. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und das finde ich einfach so stark. Gott vergleicht sich wirklich mit diesem Vater und Gott ist unser Vater. Und wie sich ein Vater erbarmt über seine Kinder, wie viel mehr erbarmt sich Gott über seine geliebten Kinder, über seine Schöpfung. Und er ist heute Abend da und er will dich ganz bewusst so in seine Arme nehmen. Ich durfte es vorhin so im Lobpreis nochmal erleben, einfach so zu spüren, Gott hält uns in seinen Armen und diese Liebe, die einfach da zum Ausdruck kommt. Wie viele Kinder haben es nie erfahren, was es heißt, von ihrem Vater in den Arm genommen zu werden. Aber Gott erbarmt sich heute und er nimmt dich heute in den Arm, um dir zu zeigen, du bist mir nicht egal, du bist mir total wichtig, du bist mir so wertvoll und so kostbar, dass ich deinem Schrei heute begegne. In Psalm 107 wird immer wieder ein Vers wiederholt. Dort heißt es, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen errettete er sie. Dort wird da in dem Psalm beschrieben, dass das Volk Israel sich immer wieder von Gott abgewendet hat und ihre eigenen Wege gegangen sind. Und dann sind sie in Notsituationen gekommen und haben gewusst, oh, der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann, ist Gott. Und sie haben sich umgewendet zu ihm und haben zu ihm geschrien in ihren Bedrängnissen. Und Gott hat sich erbarmt und hat sie aus ihrer Not errettet. Jedes Mal, immer wieder wird dieser Vers wiederholt. Und jedes Mal heißt es dann danach, nachdem Gott ihnen geholfen hat, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Und ich freue mich darauf, wenn wir heute Abend einfach diesen Gottesdienst beenden oder einfach diesen Dienst auch von Gott empfangen, dass wir dann in diesen Lobpreis übersteigen, dass er wirklich, ja, Wunder tut. Wunder an uns, an den Menschenkindern. Ich habe euch die Situation jetzt aus dem Alten Testament so beschrieben, was Gott einfach ja mit dem Volk gemacht hat in Israel, in Ägypten, dass er sie aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und möchte euch noch einfach einen kleinen Einblick geben ins Neue Testament, wo ja Jesus so die Schlüsselfigur ist und wo Menschen auch zu Jesus kommen und mit ihrer Not zu ihm kommen. Und mir war es noch nie so richtig bewusst, aber ich habe mal so drei Geschichten rausgenommen, wo auch Menschen kommen und Jesus bitten, erbarme dich unser. Und ich habe immer gedacht, die haben mit ihm geredet, aber oftmals war es so, dass sie wirklich auch geschrien haben zu Jesus. Und die eine Bibelstelle, das ist die Geschichte vom blinden Bartimäus. In Markus 10 können wir es lesen, die Verse 46 bis 48. Und sie kommen nach Jericho. Und als er, Jesus und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schrien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarm dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus wird auf Bartimäus aufmerksam und er wendet sich ihm zu und er heilt ihn von seiner Blindheit. Bartimäus kann wieder sehen, weil er nicht aufgegeben hat. Er hat nicht aufgegeben zu schreien. Und manche von euch haben vielleicht aufgegeben, als sie gedacht haben, Gott hat meinen ersten Schrei gehört. Aber Gott hört unser Schreien. Und auch heute Abend erbarmt er sich über uns. Die andere Geschichte, die wir finden im Neuen Testament, ist in Matthäus 15, 22, 21 und 22 beschrieben. Dort kommt die kananäische Frau zu Jesus und bittet ihn, dass er sich erbarmt über ihre Tochter, die besessen war. Dort heißt es im Vers 21, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und die, die die Geschichte kennen, wissen, dass Jesus erst gar nicht auf diese Frau eingegangen ist, weil sie eine Ausländerin war, die eigentlich gar nicht zu dem Volk dazugehörte. Und er beachtet sie gar nicht und fährt sie sogar so noch ein bisschen salopp an und will eigentlich gar nichts mit ihr zu tun haben, aber sie bleibt dran und sie sagt, ja, der Einzige, der mir helfen kann, das ist Jesus. Und Jesus sieht anhand ihrer Standhaftigkeit, dass sie es wirklich ernst meint. Und dann sagt er, dein großer Glaube hat dir geholfen. Ja. Und in dem Moment wurde dann ihre Tochter befreit. Sie hat auch nicht aufgegeben. Sie hat auch nicht aufgegeben, ist dran geblieben. Die andere Geschichte von den 10 Aussätzigen in Lukas 17, 11 bis 19. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Dort heißt es jetzt nicht explizit, dass sie schrien, aber sie erhoben ihre Stimme. Und ich gehe mal davon aus, dass es einfach auch dieses Schreien war. Und von diesen 10 Aussätzigen ist nur einer zurückgekommen und hat sich bedankt. Aber Jesus hat sie trotzdem alle 10 geheilt. Dieses Erbarmen, diese Barmherzigkeit von Jesus, die sich einfach darin ausdrückt, dass er der Not der Menschen begegnet. Diese Barmherzigkeit, die einfach Gott als seine Wesensart einfach hat, wo er sagt, er ist der Gott allen Erbarmens, beschreibt Jesus auch in 2 Gleichnissen, die uns auch bekannt sind, aber ich möchte sie einfach nochmal kurz schildern. Der barmherzige Samariter in Lukas 10. Ihr kennt die Geschichte, wo ein Mann auf dem Weg war und von Räubern überfallen wird und halbtot geschlagen auf dem Boden liegen gelassen wird, beraubt wird und ja, die Räuber dann fliehen und er hilflos in seiner Not dort liegt. Und zuerst kommt ein Priester vorbei und übersieht ihn oder geht an ihm vorbei. Er sieht ihn zwar, aber er hat überhaupt kein Mitleid mit ihm und geht vorüber. Und auch kurze Zeit danach kommt ein Levit vorbei, der eigentlich auch ja, ein Diener Gottes ist im Tempel, aber auch er geht an ihm vorüber. Und dann kommt ein Samariter vorbei, ein Ausländer eigentlich, einer, der mit dem Volk auch nichts zu tun hatte. Und dort heißt es dann im Vers 33 und 34, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte sich hin und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Jesus hatte dieses Gleichnis erzählt auf die Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus wollte im Grunde damit zum Ausdruck bringen, dass jeder Mensch, der in Not ist, jeder Mensch, mit dem wir in Kontakt ist, mein Nächster ist. Und über diesen Samariter wird er berichtet, dass er innerlich bewegt war. Und dieses innerlich Bewegtsein hat ihn dazu angetrieben, seine Reise jetzt nicht fortzusetzen, sondern ja innezuhalten und diesem Mann, der in Not war, zu begegnen. Und er hat ihm nicht nur damit geholfen, dass er ihn zu einer Herberge gebracht hat, sondern er hat auch am nächsten Tag, als er wieder zurückgekommen ist oder nachdem er seine Reise beendet hat, dem Wirt noch das Geld gegeben, was es gekostet hat, um diesem Mann in Not zu helfen. Das andere Gleichnis, was Jesus erzählt, ist das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, also der verlorene Sohn, der das Erbe von seinem Vater verlangt und bekommt und dann weggeht und der Vater die ganzen Jahre, die ganze Zeit auf seinen Sohn wartet und mit diesem Herzen der Liebe, mit dieser Sehnsucht nach seinem Sohn vor dem Haus wartet und als er ihn dann sieht, ihm begegnet. Und dort heißt es in Vers 20, und er machte sich auf, also der verlorene Sohn machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch von fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Diese Reaktion des Vaters ist eigentlich nicht normal. Normalerweise rennt kein Vater in dieser Zeit, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt. Aber dadurch, dass er so innerlich bewegt war und überhaupt keinen Hass oder Groll gegen seinen Sohn hatte, der sein ganzes Erbe verprasst hatte, läuft er ihm entgegen und küsste ihn. Und dieser Ausdruck seiner Liebe, ja, ist ein Beispiel ja für Gott, der Vater, der uns begegnet, in diesem innerlich Bewegtsein, in dieser großen Barmherzigkeit. Und vielleicht gibt es auch welche unter uns heute, die vielleicht denken, mein Vater im Himmel, der hat mich nicht mehr lieb, weil ich Wege eingeschlagen habe, ja, die mich von Gott entfernt haben. Wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin und nicht auf das gehört hat, was Gott eigentlich für mich bereithält. Dass ich im Grunde jeden Tag bei meinem Vater, der mir alles gibt, bleiben kann. Und das, was er mir gegeben hat, ich einfach so in die Welt rausgeschmissen habe, dieses Erbe. Aber der Vater macht ihm keine Vorwürfe, sondern er sagt, du bist herzlich willkommen, ich habe dich total lieb und egal was du gemacht hast, du bist bei mir zu Hause und da darfst du immer sein, egal welche Wege du eingeschlagen hast. Und jedes Mal, wenn du zurückkommst, bin ich da mit ausgebreiteten Armen. Der barmherzige Samariter war innerlich bewegt und der Vater in diesem Gleichnis auch. Und ich möchte mit euch einfach dieses innerlich bewegt sein, noch ein bisschen mehr anschauen. Und ich habe mal geguckt, wo in der Bibel stehen noch solche Stellen von diesem innerlich bewegt sein, weil das hat mich schon sehr berührt. Da heißt es nicht einfach so, der barmherzige Samariter hatte Mitgefühl oder der hatte Mitleid, sondern er war innerlich bewegt. Und ich denke, da ist einfach noch viel mehr drin, als nur Mitgefühl zu haben. In Matthäus 9, 36 bis 38 lesen wir, als er, also Jesus, aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aushände in seine Ernte. Also dieses total innerliche Bewegtsein, Jesus, der einfach diese verlorenen Menschen sieht, wo er einfach spürt, die gehen verloren, wenn sie nicht mit diesem Vater in Kontakt kommen, mit dieser Liebe in Kontakt kommen, die alles ausheilen kann, wo die Menschen einfach verletzt sind. Und er spricht zu seinen Jüngern, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter. damit diese Verlorenen nicht verloren gehen, sondern dass sie ewiges Leben beim Vater finden. Jesus war innerlich bewegt, auch als die Witwe, die ihren Sohn verloren hat, weil er gestorben ist, zu ihm gekommen ist. Und auch dort wird beschrieben, dass Jesus innerlich bewegt war und er vollbringt dieses Wunder und begegnet ihrer Not und weckt ihren Sohn von den Toten wieder auf. Auch bei der Speisung der 4000 wird über Jesus gesagt, dass er innerlich bewegt war und auch dort wieder dieses Wunder vollbracht hat, dass aus wenig Brot, wenig Nahrung diese 4000 Menschen satt geworden sind. Egal, was für eine Not es war, Jesus war innerlich bewegt und er ist dieser Not begegnet. Jesus ist innerlich bewegt wie der Vater und der barmherzige Samariter in den Gleichnissen. Diesem innerlich Bewegtsein sind Taten gefolgt. Jesus hat geheilt oder hat Wunder getan, wodurch sich die Situation der Menschen verändert hat zum Guten, zum Positiven. Jesus hatte nicht nur Mitleid, sondern war barmherzig. Mitgefühl bleibt meist ohne Taten. Barmherzigkeit zeigt sich in Taten. Innerlich bewegt sein, ich habe das mal nachgeschlagen in der Studienbibel, das heißt Splanach Nizomai, so ähnlich. Und es heißt, die Eingeweihten umgedreht bekommen vom Mitleid. Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden, sich erbarmen. Und Barmherzigkeit hat eben ganz viel mit diesem innerlich Bewegtsein zu tun. Und wenn wir uns überlegen, dass Gott so eine große Barmherzigkeit für uns hat, so ein total innerliches Bewegtsein, ja, dass er die Eingeweihten umgedreht bekommt, wortwörtlich, ja, dann ist es so stark für mich, einfach diesen Ausdruck seiner Liebe, die er zu uns hat, wirklich ja erleben zu dürfen, dass er nicht einfach nur zuschaut, sondern dass er wirklich gar nicht mehr anders kann, als uns in unserer Not zu begegnen. Das war so der erste Teil meiner Predigt, dass Gott wirklich dir heute Abend begegnen möchte, dass er dir in deiner Not begegnen möchte, dort, wo du diesen Schrei in deinem Herzen verspürst, weil Gott innerlich bewegt ist, wie dieser Vater in diesem Gleichnis. Ich habe dann mal in der Bibel nachgeschlagen, ja, wo noch dieses Herzliche, ja, diese Barmherzigkeit, ja, kann man ja auch sagen, herzliches Erbarmen, Barmherzigkeit, herzliches Erbarmen noch auftaucht. Und ich habe da eine Stelle gefunden in Kolosser 3,12. Dort heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Dieses herzliche Erbarmen dürfen wir anziehen. Gibt es hier unter uns Auserwählte Gottes? Ja. Sind wir Heilige? Sind wir Geliebte? Also gilt es auch für uns. Wir dürfen dieses herzliche Erbarmen anziehen, was Gott im Grunde mit uns Menschen hat. Er hat gesagt, ihr dürft es auch anziehen. Und normalerweise denkt man sich ja, dass sich Kleider anziehen ist ja eigentlich ganz einfach. Hose anziehen, wenn man erwachsen ist, kann man Hose anziehen oder ein T-Shirt anziehen. Ja. Und wenn dort heißt, zieht nun an als Auserwählte Gottes herzliches Erbarmen, ja, dann ist es im Grunde nicht schwer. Aber wenn man sich dann den Grundtext anguckt, dieses herzliche Erbarmen bedeutet Eingeweide des Erbarmens, dass dieses innerliche Bewegtsein wirklich bedeutet, ich habe nicht nur dieses Mitgefühl, sondern dieses herzliche Erbarmen, wo es in mir wirklich alles umdrehen möchte. Man fühlt sich nicht nur schlecht und sieht die Not der anderen und denkt auch, wie schlimm, sondern man möchte im Grunde handeln. Und ja, das ist dann nicht nur dieser Schmerz, den man in seinem Herzen spürt, sondern dieser, dass es auch schon fast körperlich wird. Und als ich am Samstagmorgen einfach dieses Bild bekommen hatte und diesen Eindruck, dieser Schrei des Herzens nach dieser Freiheit, muss ich auf einmal so weinen, wo ich diesen Schmerz einfach gespürt habe, der einfach noch in manchen Menschen einfach da ist. Dieser Schrei nach dieser Freiheit aus irgendeiner Gebundenheit, aus irgendeiner Gefangenheit, wo sie sich noch eingeengt fühlen. Und ich musste so weinen, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und ich habe die Tränen weinen müssen, die Gott einfach auch weint über den Menschen, die einfach Not haben, die hoffnungslos sind und vielleicht aufgegeben haben, zu Gott zu schreien oder die einfach mit ihrer Not nicht zu Gott kommen konnten, weil sie gedacht haben, Gott hat kein Interesse mehr an mir. Aber ich konnte das spüren, dieses herzliche Erbarmen. Und es war so tief in meinem Herzen, dass ich einfach gespürt habe, Gott hat es auf mein Herz gelegt, weil er einfach euch, uns da drin begegnen möchte. Und ich wünsche mir einfach, dass, wenn ich jetzt noch das so weiter erzähle, was es einfach bedeutet, dieses herzliche Erbarmen anzuziehen, dass wir unser Herz aufmachen dafür, dass Gott unsere Not, unseren Schrei, aber auch vielleicht die Tränen, die wir manchmal gerne weinen würden oder vielleicht auch schon geweint haben, dass Gott nicht nur den Schrei gehört hat, sondern auch die Tränen gesehen hat, die wir geweint haben und vielleicht gerne weinen würden. Und dass als ich diesen Schmerz gespürt habe, diese Tränen geweint habe, und danach ging es mir besser, weil ich gewusst habe, ja, es ist nicht meine Sache. Ich darf einfach das nur weitergeben und es ist Gott. Gott ist es, der die Herzen der Menschen heilt. Und ich habe mich dann so gefragt, oder fange ich andersrum an, vor 2-3 Monaten hätte ich noch nicht gedacht, dass mein Leben jetzt in den letzten 7-8 Wochen so auf den Kopf gestellt worden ist. Und zwar haben wir angefangen, dort in dem Ort, wo wir leben, in Fürth, auf den Höhen zu beten. Auch sonntags sind wir rausgegangen und haben gebetet. Und wir haben einfach gebetet, dass Gott uns mit Menschen in Kontakt bringt, die einfach ja ihn noch nicht kennen, einfach für geöffnete Herzenstüren, für geöffnete Häusertüren, dass wir einfach Zugang bekommen zu den Menschen, die Gott so sehr auf dem Herzen liegen. Und wir haben gebetet und wir sind dann ja durch Gottes Führung mit Menschen in Kontakt gekommen, die unsere letzte Zeit wirklich sehr in Anspruch genommen haben, aber auch, wo wir einfach ja diesen Menschen helfen konnten. Es sind 7 Eritreer, die wohnen bei uns in Fürth, die leben seit 2-3 Monaten bei uns im Ort. Und wir sind mit diesen Menschen in Kontakt gekommen und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so viel Zeit oder so viel Liebe, so viel Kraft auch da hineingeben kann, in einer Freude, in einer Freiheit, weil oft mein Leben davor, sag ich mal, klar, man hat so seine Vorstellung, wie man sein Leben gestalten kann, aber ich habe dann einfach dieser herzliche Erbarmen, einfach dieses Barmherzigkeit für die Menschen bekommen, denen es einfach nicht so gut geht wie mir. Und für mich war es dann selbstverständlich, für diese 7 Eritreer dann einfach da zu sein. Zusammen mit meiner Frau und einfach auch mit unserem Hauskreis, die da einfach auch mit dabei sind. Und auch die Lea, die da einfach auch mit ihrem ganzen Herz da so eine Freude hat, einfach auch mit denen zusammen zu sein. Und ja, in den ganzen letzten Wochen hat sich wirklich herausgestellt, wenn wir nicht mit ihnen in Kontakt gekommen wären, hätten die große Probleme gehabt. Noch mehr Probleme, als sie schon hätten, weil zum Teil die Briefe, die sie dann von den Ämtern bekommen, auf Deutsch sind und die gar nicht wissen, was sie machen müssen jetzt und als nächstes. Und natürlich die zwar ein bisschen Geld bekommen, aber dann nicht genügend haben, weil sie halt viel Geld für Handy-Telefonieren ausgeben und zum Teil halt noch für Zigaretten und für andere Dinge und dann oftmals nicht genügend zu essen haben am Ende des Monats oder kein Geld haben, um Essen zu kaufen. Und eines Abends, als wir dann zusammen als Familie gegessen haben, war dann dieser Eindruck da bei Steffi und dann auch bei mir, so unabhängig voneinander, wir essen hier so gut und unsere Gedanken sind dann an die Eritreer gegangen. Und es war 8:30 abends und dann haben wir gewusst, ja, es kann nicht sein, dass es uns so gut geht und wir sehen oder wir wissen um die Not der Eritreer, die halt jetzt nicht mehr so viel zu essen haben. Und wir sind dann schnell nochmal in den Supermarkt gefahren, haben da den Einkaufswagen vollgemacht, sind bei denen vorbeigefahren, haben das Essen einfach vorbeigebracht und die standen nur da mit großen Augen und haben das einfach gar nicht glauben können, was ihnen geschieht. Aber es ist einfach diese Liebe, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, diesen Menschen zu helfen und dieses herzliche Erbarmen zu haben, ja. Und die waren einfach nur so dankbar und ich habe gesagt, es ist Gott, der uns einfach diese Liebe für euch geschenkt hat, dass wir wirklich euch helfen dürfen und das in aller Freiheit, nicht irgendwie damit wir gut dastehen, auf keinen Fall. Wir brauchen diese Dankbarkeit oder diese Ehre von diesen Eritreern nicht. Wir haben gesagt, das ist zu Gottes Ehre machen wir das, weil wir einfach euch helfen wollen, weil Gott euch lieb hat und euch in eurer Not begegnen möchte. Aber für mich war es natürlich schon so die Frage. Manchmal ist es so, bevor die Eritreer in unser Leben gekommen sind, du siehst es im Fernsehen jeden Tag, die schrecklichen Nachrichten von den Flüchtlingen, die aus Afrika kommen oder auch andere Situationen, ganz egal, wo manchmal so eine Gleichgültigkeit da war, wo das dich gar nicht so erfasst hat. Ja, du liest es zwar und siehst, okay, ist schon wieder was Schlimmes passiert. Eine der Eritreer war zum Beispiel auf einem der Schiffe, wo 500 Eritreer oder 500 Flüchtlinge war und das Schiff dann vor Lampedusa oder gekentert ist und von den 500 360 gestorben sind. Und er war damit auf dem Schiff. Und wenn man solche Geschichten dann erfährt und erlebt, dann macht es nochmal was ganz anderes. Wenn du siehst sie nicht nur im Fernsehen, diese Menschen, sondern du kommst mit denen in Kontakt und dann ist da was ganz anderes da. Aber das hat Gott vorbereitet in meinem Herzen, als wir einfach davor angefangen haben zu beten. Und das ist, denke ich, das Entscheidende. Gott ist der, der die Herzen verändert. Und er schenkt uns dieses herzliche Erbarmen. Und ja, im Grunde ist diese Gleichgültigkeit oft da, weil wir manchmal vergessen, wo wir jetzt wären ohne Jesus. Wo wir vielleicht manchmal vergessen haben, unsere eigene Errettung zu sehen, unsere eigene Erlösung zu sehen, aus was Gott uns herausgeholt hat. Und dass wir nicht diesen hoffnungslosen Weg haben ohne Zukunft, die Eritreer vielleicht jetzt haben. Aber Gott hat uns herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und er hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wir können so dankbar sein, dass wir Jesus in unserem Leben haben und dass er derjenige ist, der für uns wirklich Leben hat und es im Überfluss hat. Und deshalb will er uns heute Abend auch begegnen. Und ich denke einfach, je mehr wir uns bewusst sind, wie sehr Gott uns liebt und je mehr diese Liebe unser Herz erfasst, diese bedingungslose Liebe, diese Liebe, die keine Bedingungen stellt, egal was wir gemacht haben, dass wir wissen, dass wir angenommen sind, dass wir Geliebte des Vaters sind und dass er uns einfach jeden Tag einfach alles gibt, was wir brauchen. Wie oft vergisst man das, oder? Ja, im Alltag, in den Dingen, die einfach so anstehen, wirklich da dankbar zu sein. Und ich möchte einfach euch aus Epheser nochmal vorlesen, Epheser 2, 1 bis 7. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen lieben Willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, wie dem Christus lebendig gemacht. Halleluja. Durch Gnade seid ihr, sind wir rettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Und das ist das, diese frohmachende Botschaft, dass wir wirklich zu Jesus gehören, dass wir errettet sind, dass wir eine Zukunft haben beim Vater im Himmel, wo es heißt, der reich ist an Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Seine reiche Barmherzigkeit zeigte sich in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Diese große Liebe kam darin zum Ausdruck, dass Gott seinen eingeborenen Sohn für uns gab. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben. Und ich denke mal, viele von uns oder die meisten von uns glauben an diesen Jesus und wir haben ewiges Leben. Und für die, die diesen barmherzigen Vater noch nicht erlebt haben oder auch noch nie mit ihm in Kontakt gekommen sind, auch für euch gilt die gleiche Botschaft. Gott ist barmherzig und er steht heute Abend mit weit ausgebreiteten Armen da und er möchte euch zeigen, wie er Liebe euch hat und er möchte euch genauso in sein Reich mit hineinholen. Und auch für euch gilt diese Einladung, diesem barmherzigen Gott zu begegnen. Denn Gott hat gesagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Halleluja. Ja. Es ist so gut und wichtig, dieses herzliche Erbarmen zu haben. Und dennoch ist es immer wieder zu schauen, wo ist jetzt mein Part da drin, wirklich auch den Menschen in ihrer Not zu begegnen, oder wo ist es einfach nur dran, gar nicht in Taten auszubrechen, in dem Sinn, dass ich jetzt Essen einkaufen gehe oder irgendwelche andere Sachen mache, dass es sichtbar wird. Manchmal ist es einfach auch nur dran, für die Notsituation zu beten, und das ist genauso eine Tat. Aber wenn ich mir nur Schweigendes angucke und gar nichts mache, dann bin ich nicht von diesem herzlichen Erbarmen ergriffen. Ist die Frage, wann habe ich das letzte Mal für meinen unerretteten Kollegen oder Nachbarn gebetet? Habe ich diese Leidenschaft, wirklich dieses Verlangen, dass auch diese Menschen, die mir auf dem Herzen sind, die noch nicht errettet sind, für sie ins Gebet zu gehen, in Fürbitte zu gehen? Bin ich von diesem herzlichen Erbarmen ergriffen, wirklich, ja, sie aus dieser Macht der Finsternis herauszubeten, dass Gott wirklich da Durchbrüche schenkt, dass einfach die Herzen sich öffnen für seine Liebe? Ich denke, je mehr wir mit dieser Liebe, die Gott für uns, aber für alle Menschen hat, ergriffen werden, umso mehr kommen wir da hinein, umso mehr fällt es uns leichter, dieses herzliche Erbarmen anzuziehen. Und deshalb ist es wirklich so, dass wir immer wieder so dafür beten, und es ist auch so mein Gebet, dass wir eine neue Offenbarung bekommen für die Liebe, die Gott für uns hat, für die Liebe, die Gott für uns hatte, als er uns errettet hat, und für die Liebe, mit der er uns jeden Tag neu in seiner Gnade und Barmherzigkeit begegnet und unsere Sünden vergibt. Und diese Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, die darf noch mehr werden. Diese Liebe einfach für die Verlorenen, diese Liebe, wo wir verloren waren, und Jesus hat gesagt, oder Gott hat gesagt, ja, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. Was für eine Gnade dieser Liebe, die Gott uns einfach in seinem Sohn Jesus gezeigt hat. Das waren so meine zwei Schwerpunkte. Zum einen, dass Gott uns herzlich begegnen möchte heute Abend. Und zum anderen aber auch, wenn du da bist und sagst, oh, ich habe gar nicht so jetzt diesen Schrei, ich habe gar nicht so eine große Not, aber ich möchte von dieser Liebe neu ergriffen werden, dass ich dieses herzliche Erbarmen auch für meine Mitmenschen haben kann, wo ich das noch nicht so erlebt habe oder erfahren habe, dieses, ja, wirklich voranzugehen und nicht mehr gleichgültig zu sein, ja, diese Gleichgültigkeit zu haben, dann kannst du genauso nach vorne kommen und Gott begegnen und ihn darum bitten, dass er dir einfach zeigt, ja, wie sehr sein Herz schlägt für die Menschen, die dir schon wichtig sind, aber wo du manchmal noch nicht diese Liebe einfach für sie hast, in ihre Not zu begegnen oder für sie zu beten. Aber zum anderen, dass du wirklich jetzt nach vorne kommen darfst und sagst, Gott, ich will dir begegnen, und ich glaube wirklich, dass du meinen Schrei gehört hast, und du bist ein barmherziger Gott, und ich will dir meine Not so ganz bewusst, ja, du kennst meine Not, und ich lade dich ein, mir einfach jetzt heute Abend darin zu begegnen, dass ich erfahren kann, wie groß deine Liebe für mich ist und dass du mich nicht verdammst, auch wenn ich vielleicht in diese Not gekommen bin, weil ich meine eigenen Wege gegangen bin. Gott ist da und vergibt, und Gott ist da und möchte dir einfach sagen, ich liebe dich so sehr und ich habe so eine große Liebe für dich, dass ich einfach, ja, dir heute in deinem Herzen begegnen möchte, weil ich deinen Schrei gehört habe, den Schrei nach Freiheit aus jeder Form von Gebundenheit, aus jeder Form von Gefangenheit. Jeder von euch hat vielleicht einen anderen Schrei in seinem Herzen, aber genau dort will Jesus heute Abend hineinkommen mit seiner Liebe und mit seiner Heilung. Und ich lade dich einfach ein, Gott zu begegnen, weil er hier ist. Jesus ist hier. Amen.